umgeben zu sein von Menschen, sowohl hinter der Kamera als auch die Fabs, mit denen ich zusammen, die wir jetzt irgendwie, wir uns als Familie so gefunden haben, das war halt eine krasse Erfahrung, weil es halt total der safer Space für mich war, also so ein Space, in dem ich mich krass frei gefühlt habe, und das hatte ich in der Form noch nicht. Ich habe es irgendwie total gestresst, weil ich so dachte, boah, ich habe halt so einen Kacktag, mir geht's richtig schlecht, und dann gucke ich mir Instagram an und dann scrollst du durch und sehe gute Laune, gute Laune, gute Laune, und ich dachte so, jetzt haltet doch mal die Schnauze, wir können nicht alle mal gut gelaunt sein. Ich bin ein großer Freund von Veränderung wertschätzen und nicht Perfektion erwarten. Ich glaube, das ist sowieso utopisch. Ich glaube, es gab auch in der gesamten Schule, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, correct me if I'm wrong, eine geoutete Person bei uns.
Das ist Aljoscha, und Aljoscha und ich waren zusammen auf der Schule. Mittlerweile sind wir beide irgendwo in den Medien gelandet, auf völlig unterschiedlichen Wegen. Und Aljoscha ist vor allem im Social-Media-Bereich unterwegs. Deswegen heißt diese Folge auch Queerer Aktivismus und mentale Gesundheit auf Social Media. Wir werden natürlich über Social Media sprechen, wir werden über Queerness sprechen, wir werden über Aktivismus sprechen, wir werden über toxische Männlichkeit sprechen, wir werden über marginalisierte Gruppen im Allgemeinen sprechen und wir werden auch ein bisschen über Netflix sprechen, denn Aljoscha ist ab März Teil von Queer Eye Germany. All das werden wir gleich bequatschen. Vorher mein obligatorischer Satz: Ihr seid natürlich immer herzlich willkommen mit euren Geschichten. Also schickt sie gerne rüber per Direct Message auf Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de. Und ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt los.
Herzlich willkommen zu Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen ihre Liebesgeschichten. Und heute zu Gast bei Gesa Box.
Aljoscha ist da. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Ich stelle dich einfach mal ganz kurz vor. Du bist gelernter Arzt. Du hast deinen Krankenhausberuf vor kurzem aufgegeben, um aktivistisch zu arbeiten für Veganismus, Queerness, zum Beispiel auf Social Media. Und genau, da sind einige weitere Themen zugekommen, mentale Gesundheit, Gesundheit im Allgemeinen. Und ab März bist du dann auch noch Teil der Netflix-Produktion Queer Eye Germany. Also sehr viel Aufregendes gerade bei dir los.
Ja, voll. Es hört sich mal so an, du hast das aufgegeben für Aktivismus, hört sich so nobel an. Aber am Ende muss ich natürlich auch mit Instagram Geld verdienen. Also ich bin schon irgendwie noch, ich würde theoretisch schon unter diese Kategorie Influencer zählen. Wobei jetzt diese Netflix-Serie, vielleicht könnte ich jetzt eher sagen, ich bin Künstler. Ich weiß es nicht.
Ja.
Das klingt irgendwie netter. Ich habe das Gefühl, Influencer, das ist irgendwie sehr negativ konnotiert, oder?
Beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass es sich im Moment wandelt. Also ich glaube, der erste Begriff, den man so als Influencer, Influencerin mitbekommen hat, war immer, okay, es wird nur Zeug verkauft sozusagen, und eigentlich geht es auch nur um Beauty und um Oberflächlichkeiten. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich das sehr stark wandelt im Moment, oder?
Oder die Blase, in der du dich bewegst, wandelt sich.
Das kann auch gut sein, dass es einfach meine Blase ist.
Und für alle, die zuhören, mit dem Rabattcode GESA20.
Genau.
Ja, genau. Also mich, ich hasse auch Rabattcodes inzwischen, aber irgendwie muss man, also irgendwie ist es ja auch sinnvoll. Ja, aber du hast das sehr gut zusammengefasst. Das ist mein Leben aktuell. Und es passiert viel und ich bin sehr gespannt. Am 9. März erscheint Queer Eye Germany auf Netflix.
Müsst ihr alle auf jeden Fall einschalten. Vor allem, ich glaube, ganz viele Leute, die eh jetzt gerade schon Fan von dem Original Queer Eye sind, sind mega heiß drauf, dass ihr jetzt in Deutschland loslegt.
Aber auch skeptisch, ne? Also auch die Kommentare ist richtig krass, weil natürlich, ich kenne Queer Eye ja auch, es ist ja, die Messlatte ist extrem hoch und ich weiß, wie das ist und ich weiß, dass da Vergleiche gemacht werden und ich kenne die deutsche Mentalität und ich weiß auch, dass ich selber immer, wenn es um deutsche Produktion geht, so ein bisschen so bin, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass es tatsächlich unbegründet ist. Also es ist richtig, richtig schön geworden und ich glaube, ich bin auch ein bisschen stolz, es ist das erste Mal, das erste Land weltweit, was Queer Eye adaptieren durfte. Es werden noch welche folgen, aber Deutschland ist das allererste Land, was es durfte. Und ich finde, da können wir als Deutschland irgendwie auch ein bisschen stolz drauf sein. Und dann sollen wir das auch zelebrieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das irgendwie auch für so eine Offenheit
spricht, die man vielleicht manchmal doch Deutschland auch ein bisschen abspricht, dass da doch viel Interesse und vielleicht auch eine offene Mentalität irgendwo hinter versteckt ist.
Wir hoffen es.
Hoffentlich. Wir werden da auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Genau, wir müssen ja auch nicht unbedingt verheimlichen, dass wir uns eigentlich schon sehr, sehr lange kennen. Und zwar kommt mir immer dieses eine Bild, was du bei Instagram postest, vor dem blauen Hintergrund, so schräg auf dem Stuhl mit Brille und dann Vergleiche ziehst von damals zu heute, kommt mir sehr bekannt vor, denn ungefähr die gleichen Bilder habe ich auch, nur hatte ich keine Brille auf.
Und vor allem, das war wahrscheinlich warst du bei dem Shooting ja auch da, ne?
Ja.
Dieses wunderschöne Shooting in der, oh Gott, furchtbar, ja. Ja, wir sind zur selben Schule in Düsseldorf gegangen und dabei hatten wir gar nicht so krass viel Kontakt, oder? Wir waren ja irgendwie immer 6, also ich sag mal 6a bis E oder so gefühlt und dann kam immer die Oberstufe und da bin ich ins Ausland und du bist aber in Düsseldorf geblieben, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber irgendwie trotzdem hat sich das dann so ein bisschen vermischt und ich weiß, dass wir dann auf einmal wieder ein bisschen mehr Kontakt hatten. Zumindest irgendwie mal gesehen. Und ich hatte mit deiner Schwester auch ein bisschen Kontakt.
Genau.
Vor allem, was mich jetzt mal viel mehr interessieren würde, ich werfe das jetzt einfach mal direkt zurück. Haben wir uns in der Schulzeit unterhalten? Also hatten wir so ein bisschen auch Kontakt. Hast du eine bestimmte Wahrnehmung von mir früher?
Also ich finde das nämlich auch ganz interessant, dass wir uns jetzt hier rüber unterhalten, weil ich hab dich auf dem Schirm. Aha. Aber wir hatten halt wirklich nie so wahnsinnig viel zu tun miteinander. Wir hatten halt diese verschiedenen Klassen, in denen wir waren. Was ich aber weiß, dass einige von deinen sehr engen Freundinnen bei mir auch wieder im Freundeskreis waren, weil wir immer mit der gleichen U-Bahn gefahren sind. Und dadurch hatte ich immer so einen Verknüpfungspunkt, aber so richtig krass und tief unterhalten haben wir uns, glaube ich, in der Schulzeit nie.
Das heißt, du hattest jetzt auch nicht irgendwie so ein bestimmtes Bild oder Eindruck von mir, wo du so sagst, ja, ich habe dich so wahrgenommen als schüchtern oder extrovertiert oder keine Ahnung. Oder ich habe eh immer gedacht, du bist schwul, keine Ahnung.
Nee, tatsächlich habe ich das nie gedacht, weil ich glaube, dass ich überhaupt was mit Sexualität zu tun hatte. Da hatte ich meine eigenen Issues sozusagen. Und warte, wenn ich mich jetzt so versuche zu erinnern, dann habe ich dich nicht als schüchtern in Erinnerung, aber auch nicht als so einen totalen Draufgänger, eher als so einen ruhigen, empathischen, aber witzigen Typen.
Ah, okay, ja. Also ich war auf jeden Fall albern, das weiß ich auch noch. Und ich war definitiv nicht extrovertiert, aber wie du, ich glaube, das beschreibst ganz gut, weil ich war auch nicht krass introvertiert. Also ich habe schon auch irgendwie, ich würde sagen, eine Meinung gehabt und ich hatte einen Freundeskreis und ich war jetzt nicht super schüchtern. Aber trotzdem war auch die Schulzeit nicht immer leicht, würde ich sagen. Also ich weiß, dass es immer so eine bestimmte Gruppierung an Männern, ich sag mir Jungens gab, die mich so ein bisschen schon gemobbt haben so ein bisschen oder versucht haben zu mobben. Und man leidet schon auch darunter. Auch wenn es jetzt irgendwie, ich hatte dann verhältnismäßig ein stabiles Umfeld da, ich war jetzt nicht irgendwie alleine und trotzdem tut es weh und es gab halt, glaube ich, 5 oder 6 Leute, die immer wieder gesagt haben, ich bin schwul und ich bin Mädchen und dann halt dieses typische Gestikulieren und und das hat mich halt eigentlich, würde ich sagen, die gesamte Schulzeit über begleitet bis zur Oberstufe und dann bin ich nach England und da hat es dann tatsächlich ein paar Wochen gedauert und hat das auch angefangen. ich glaube einfach, weil ich passe halt jetzt nicht so 100%. Ich bin zwar jetzt nicht jemand, bei dem man, sofort denkt, okay, es schreit quasi, dass du schwul aussiehst und ich sage das jetzt mit Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht, weil wer sieht schon, ne, was bedeutet schon schwul aussehen? Ich sage jetzt nach der Norm, wie man sich das vorstellt, wie Menschen sich das vorstellen, habe ich mich ganz gut an die heteronormative Gesellschaft angepasst und deswegen ging das immer ganz gut. Und trotzdem habe ich eher weibliche Freundinnen um mich herum gehabt. Ich habe mich immer wohler mit Frauen oder Mädchen gefühlt, weil ich mehr ich sein konnte. Ich musste mich weniger so an diese Regeln halten, was ein Mann zu sein hat, Fußball mögen, Bier trinken, laut sein, keine Ahnung, all diese Sachen. Also das war, glaube ich, für mich immer so. Ich habe mich einfach immer bis zum heutigen Tage wohler mit Frauen gefühlt. So. Und daraus haben dann viele natürlich dann auch gesagt, so, ja, okay, du bist schwul, du hängst nur mit Weibern ab. Das, so ungefähr wurde mir das immer in den Kopf geklatscht. Und dann, Oberstufe und dann England ist natürlich auch nochmal was anderes, ne? Andere Sprache, andere Kulturen, die Leute kennen sich, andere Sitten. Und dann passiert dasselbe nochmal und man denkt sich immer so, oh, was ist das denn? Ich meine, ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich so dachte, ja, ich meine, eigentlich haben sie ja irgendwie recht. Ich habe es nicht wirklich gewusst, also es ist immer so schwierig zu beschreiben, ob man das weiß oder nicht weiß. Man weiß es, aber man will es nicht wahrhaben, man möchte es sich nicht eingestehen, weil wenn man sich das eingesteht, dann hat das schwere Konsequenzen, dann wird das Leben nie wieder so wie vorher. Also habe ich immer gedacht, nö, ist nicht so, ich bin auf keinen Fall, ich bin nicht so kaputt oder krank oder was auch immer, wie ich das damals für mich verarbeitet habe, also schon sehr, sehr negativ. Ja, und das macht natürlich was mit einem, ne? Das ist natürlich psychologisch jetzt nicht so gut, wenn man sich so krank sieht oder auch eine Zeit lang einfach ganz, ganz doll überzeugt gesagt, nee, ich, egal was in mir drin passiert, ich werde auf jeden Fall irgendwann Frau und Kinder haben. Und da muss ich dann einfach durch, so. Und das stresst einen. Und je älter man wird, desto mehr kommt das natürlich raus und man merkt so, boah, ich, keine Ahnung. Plus, mein Umfeld wird natürlich auch irgendwann so suspekt, so, ey, du hast immer noch keine Freundin so richtig gehabt. Was ist los mit dir? Und dann kommen vielleicht schon die ersten so, bist du vielleicht schwul? Nein. Oh mein Gott, das würde ich nie sein. Das ist furchtbar, ekelhaft. Dann richtig schön abwerten, nochmal darüber sprechen. Ja, und dann bin ich nach dem Abitur nach Hamburg, weil ich einen Studienplatz da bekommen habe, fürs Medizinstudium. Und da ging es tatsächlich halbwegs, aber fing dann auch irgendwann immer so ein bisschen an. Da war es dann aber tendenziell eher meine Freundinnen oder Kommilitoninnen, mit denen ich abgehangen bin, die dann so Sprüche geklopft haben wie, ja, nee, also eine, ich erinnere mich halt an eine Situation, wo ich mit einer Freundin im Café saß und die Freundin von ihr hat ihr irgendwie gesagt, hey, der ist doch ganz niedlich, also ich, was wäre denn mit dem? Und dann hat sie gesagt, nee, ich brauche schon einen richtigen Mann. Und sie hat das zwar glaube ich so halbwegs witzig gesagt, aber es war schon ernst gemeint und sie hat mir das auch ernsthaft so vermittelt, dass sie das so meinte. Also sie mich total nett findet, aber sie braucht halt für sich schon einen richtigen Mann. Mhm. Und solche Sachen bleiben mir halt hängen, ne?
Das natürlich.
Was ist ein richtiger Mann? Ja. Ich muss ständig daran arbeiten, ein richtiger Mann zu sein.
Mhm. Vielleicht so Bier trinken und Fußball gucken.
Bier trinken, grillen, Fleisch essen. Ja, ganz viel Fleisch essen habe ich damals tatsächlich dann auch witzigerweise auch sehr viel darüber kompensiert. Also ich habe zum Beispiel immer auch laut darüber gesprochen und ganz vehement darauf bestanden, dass ich ganz, ganz viel Fleisch esse, weil ich das Gefühl hatte, dass es etwas sehr Männliches ist und dass ich damit so ein bisschen nach außen zeige, boah, ich bin eigentlich voll der krasse Typ, ich esse nur Fleisch und ich gehe an den vegetarischen Sachen nicht immer vorbei, die interessieren mich gar nicht, weil so verweichlicht bin ich gar nicht, dass ich sowas überhaupt essen würde. Das ist so absurd einfach, dass wir über Essen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja.
Du sagst jetzt die ganze Zeit immer wieder, dass du halt so dagegen angekämpft hast. Auch auf der einen Seite, weil halt viele dich mit Schimpfwörtern quasi oder beziehungsweise vermeintlichen Schimpfwörtern beschimpft haben oder dir vorgeworfen haben, dass du eine andere Sexualität hast und du selbst es nicht wahrhaben wolltest. Gab es denn in dem Verlauf irgendwo einen Zeitpunkt, wo du versucht hast, dich dem anzunähern, also zu gucken, okay, vielleicht bin ich wirklich schwul und vielleicht finde ich andere Männer, andere Jungs, andere Menschen, die ähnlich empfinden? Oder hast du das so vehement verwehrt, dass du an dem Zeitpunkt noch beim Fleischessen quasi deine Persönlichkeit versucht hast zu verankern?
Also das ist schwierig zu erklären, weil es ist eigentlich immer da und man weiß es ja auch, man spürt ja auch Anziehungskraft jeder. Ich meine, jeden heterosexuellen Menschen, die frage so, hey, wann hast du das denn gemerkt? Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Es fängt, man fühlt sich halt einfach hingezogen zu Menschen, nur dass ich halt mehr darüber nachgedacht habe, weil ich nicht der Norm entspreche, in Anführungszeichen, der Mehrheitsgesellschaft. Und es gab auf jeden Fall so, je älter ich wurde, ich glaube so mit 19, 20, 21, da wurde es dann echt anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie eine Freundin haben, ich hatte immer noch keine und dann kam irgendwann so ein, ich glaube, es war während des Studiums, da hatten wir so einen Kurs und da fand ich einen Typen total toll und ich war so ein bisschen schockverliebt, glaube ich, und habe mich direkt irgendwie versucht, irgendwie mit dem zu, also ja nicht, also ich weiß gar nicht, wie das sagt, ich habe versucht, Kontakt mit dem aufzubauen, so, ich muss jetzt unbedingt mit dem reden, ich muss jetzt irgendwie versuchen, mit dem Freundschaft zu schließen. Ohne mir jetzt irgendwie zu überlegen, was will ich eigentlich, also was soll das denn am Ende eigentlich werden? Einfach nur, ich habe dieses Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich finde den gerade voll toll. Und daraus ist dann halt irgendwie, das war das erste Mal, dass ich dann so ein bisschen das auch in Anführungszeichen zugelassen habe, weil es dann natürlich immer mehr wurde und dann stellte sich raus, ach guck mal, der ist auch schwul und der ist auch gerade Single und ich weiß, es ist dann am Ende auch gefühlt das erste Mal gewesen, dass ich was mit einem Typen irgendwie hatte. Und da weiß ich noch genau, dass ich mich so ertappt gefühlt habe, als das quasi das erste Mal dann was passiert ist und wir haben es nur geküsst und ich hatte so Panik. Ich bin morgens aufgewacht bei mir in der Wohnung und habe einfach so eine richtige Anxiety Attack bekommen, also so eine Angstattacke bekommen, dass ich so dachte, okay, wow, das war's mit meinem Leben. Jetzt wissen alle Bescheid, ich kann mich nicht mehr verstecken, das Geheimnis ist gelüftet, mein Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Das ist purer Horror und Stress. Und ich wollte am liebsten nicht aus der Wohnung raus. Und dann checkt man irgendwann so, okay, das weiß eigentlich keiner, das hat niemand mitbekommen. Aber man lebt die ganze Zeit damit und hat dann auch das Gefühl, irgendwann wird's rauskommen. Jetzt ist halt die Frage, nehme ich den Leuten das vorweg oder lasse ich die Leute das rausfinden? Und dann kam so langsam dieser Prozess. Und ich habe mich dann irgendwann vor den Spiegel gestellt und habe versucht, das laut auszusprechen, habe es aber nicht hinbekommen. Also ich wollte einfach sagen, ich bin schwul, habe es aber nicht hinbekommen. Also ich konnte es nicht sagen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich bei meinen Freunden und Freundinnen damals zu outen. Und auch da, ich habe es nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, hey, ich muss euch was erzählen, ich bin schwul, sondern ich habe gesagt, ich möchte euch was erzählen, aber ihr müsst es erraten. Ihr müsst sagen, was ich meine, weil ich mich nicht getraut habe. Ich konnte das nicht sagen. Immer noch nicht. Also jetzt heutzutage natürlich schon, aber es hat wirklich lange gedauert, dass ich selber das aussprechen konnte. Das Wort schwul war für mich sowas so, ich bin schwul, war eine richtige Bremse in mir drin, weil ich das einfach nicht sein wollte.
Mhm. Mhm. Ja, das ist, ich finde das total schön zu sehen, dass du heutzutage aber einfach voll dazu stehen kannst. Und vor allem, es geht ja dabei gar nicht darum, zu etwas zu stehen, so wie du meinst, es ist heterosexuelle Leute, fragt man auch nicht, wann hast du denn eigentlich rausgefunden, dass du hetero bist, sondern es geht ja eigentlich darum, eben zu dem, was man ist und womit man vor allem glücklich sein kann, dazu zu stehen, ne?
Für Sichtbarkeit zu sorgen, das zu normalisieren. Also ich würde halt einfach gerne, dass Menschen, also die meisten Menschen machen die Dinge, die sie tun, also in meinem Umfeld und auch in dieser Gesellschaft, glaube ich, nicht aus böser Absicht, ne? Also wenn jetzt Dinge passieren, wie zum Beispiel, du siehst ein homosexuelles Paar Händchen halten, durch die Straßen laufen und du drehst dich um. Das kann sein, dass du einfach nur denkst, oh krass, wow, oder du denkst, oh voll cool, ich freue mich, oder du denkst, ist ja ekelhaft. Diese Beispiele gäbe es jetzt, ne? Und was aber bei dem Paar oder bei mir dann ankommen würde, ist, okay, wow, die gucken. Ich bin irgendwie anders. Und das ist völlig egal, ob das jetzt gut oder schlecht gemeint war, es ist nicht völlig egal. Natürlich ist es schöner, wenn es gut gemeint ist, aber am Ende wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir auch zwischendurch mal unsichtbar sein können und nicht dieses Aushängeschild sind oder irgendwie das Gefühl bekommen, wir sind halt anders, wir gehören einfach nicht zu der Mehrheitsgesellschaft, weil das ist das, was uns unser Leben lang begleitet und immer wieder vor Augen geführt wird und was uns am Ende irgendwie auch so kaputt macht. Und da, das schaffen wir, glaube ich, nur mit Sichtbarkeit. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch sowas wie Netflix jetzt, dass diese Serie rauskommt, Sichtbarkeit schaffen für Menschen, die einfach nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, nicht-binäre Menschen, die jetzt zum Beispiel auch bei Netflix mitmachen, oder eben queere Menschen, völlig egal. Je mehr wir Dinge sehen, desto normaler erscheinen sie uns irgendwann. Was auch immer normal ist, aber du weißt, was ich meine.
Desto weniger guckt man hinterher, weil man denkt so, oh, das ist ja verrückt.
Noch nie gesehen.
Ja.
Oder nicht, das ist ja toll.
Ja, oder genau, auch das kann ja auch so ein falsch ankommendes Kompliment sein, sozusagen, ne?
Genau. Also es ist ja auch nochmal was anderes, wenn ich jetzt jemanden kenne. Und es gibt ja zum Beispiel auch positiven Rassismus, so, oh, du kannst bestimmt ganz toll tanzen, weil du bist ja auch so ein bisschen exotisch. Das ist alles positiv gemeint, aber es vermittelt halt dem Gegenüber immer noch irgendwie, ja, du bist halt anders. So. Und das, ich glaube, was man auch vergisst, ist, dass diese Person und dieses Szenario, das ist nicht die einzige Situation, in der man das erfährt. Die Person hat sich zum ersten Mal umgedreht in einem Tag, weil die das vielleicht einmal gesehen hat, aber ich habe das dann schon zum 10. Mal erlebt an dem Tag. In meinem Leben, weißt du? Und das passiert jeden Tag. Und Menschen, die Rassismus erfahren, passiert das auch jeden Tag. Und wenn man dann fragt, oh, wo kommst du denn her? Das ist eine vermeintlich total nette, interessierte Frage. Aber wenn man sich vorstellt, dass man es immer wieder gefragt wird, dann hat man irgendwann vielleicht auch das Gefühl, so, hä, keine Ahnung, anscheinend sehe ich so aus, als ob ich überhaupt nicht hier hingehöre oder nicht von hier bin oder exotisiert werde oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, so einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Und nicht Menschen sagen, ihr seid scheiße deswegen, sondern das ist normal. Wir haben das so gelernt.
Genau, und so können wir aber zusammen daran arbeiten.
Genau, es verlernen.
Gerade in dieser Schulgeschichte, das finde ich irgendwie so ganz interessant, auch jetzt nochmal im Vorhinein, bevor wir gesprochen haben, habe ich selbst nochmal so drüber nachgedacht. Und ich meinte es ja eben schon, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, ob du schwul oder hetero oder asexuell oder was auch immer du bist, weil ich grundsätzlich selbst so so krass überfordert war, gerade mit diesen Typen, vielleicht waren es sogar die gleichen Typen, die so wahnsinnig doll auf ihre Sexualität gepocht haben. Und ich habe mich die ganze Zeit richtig, richtig eingeengt gefühlt und kann mir vorstellen, dass wir vielleicht so ein paar ähnliche Erfahrungen gemacht haben, egal in welche Richtung unsere Sexualität sich da entwickelt hat. Aber ich weiß noch, wie krass angstbehaftet dieses Sexthema bei mir in der Schule war. Und ich so froh war, als ich aus der Schule raus war.
Ja, richtig krass. Und ich glaube, also ich würde tatsächlich auch gerne wissen, was die jetzt machen, einfach aus Interesse vielleicht. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass die irgendwie jetzt alle scheiße geworden sind oder so. Wir alle haben ja irgendwie auch mal Mist gebaut. Aber ich habe auch gerade, als du es erzählt hast, gedacht, ich glaube, es gab auch in der gesamten Schule, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, correct me if I'm wrong, eine geoutete Person bei uns.
Nee, absolut nicht. Das habe ich nämlich auch überlegt, ob ich wüsste, dass es in unserer Stufe oder davor die Stufen oder danach irgendwen gegeben hätte.
Außer Gerüchte über LehrerInnen. Also es gab Frau, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen.
Weiß ich auch nicht.
Frau Kreusch, unsere Deutschlehrerin, Deutschreligion hat die gemacht, die habe ich geliebt. Da war das Gerücht immer, ne? Es war aber immer nur Gerüchte, dass sie lesbisch ist mit Frau Stolz, glaube ich. Wir outen jetzt gerade. Das ist aber wirklich 20 Jahre her. Ich glaube, inzwischen ist es okay. Und mein Klassenlehrer, bzw. Lateinlehrer, Herr Epping,
ja.
Das ist auch später rausgekommen. Das ist eine katholische Schule, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass das natürlich auch sehr streng war alles.
Ja, aber ich finde auch gerade zu dieser Doku, die gerade rausgekommen ist, ne?
Ja, ja.
Geheimhaltung
sehr und gut. So. Ja. Out in church oder so, ne?
Genau.
Ja, genau, und das finde ich total krass. Und überleg mal, wie wenig sicher man sich überhaupt fühlt. Also klar wird keiner sich outen, niemand sich outen, wenn du irgendwie in einem Umfeld bist und du die einzige Person in der Schule bist. In einer katholischen Schule, in der du vielleicht auch noch auf den Sack dafür bekommst oder auf den Arsch dafür bekommst, dass du zu deiner eigenen sexuellen Orientierung stehst.
Ja.
Und ja, das Thema generell war für mich, glaube ich, erstmal gar kein Thema, weil ich einfach nur Panik davor hatte, so wie du auch. Und was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich eine gute Überleitung zum Thema toxische Männlichkeit, weil das ist es ja nichts, ne? Das ist nichts anderes als toxische Männlichkeit.
Ja.
Also ein System, in dem Männern gesagt wird, wie wir gesellschaftlich uns zu verhalten haben, um eben einem Bild von einem Mann zu entsprechen, bedeutet keine Gefühle zeigen, immer tough sein, die Person, die den Haushalt versorgt, die nicht nach Hilfe fragt, sondern es selber macht, die nicht emotional ist, nicht heult. Und das führt dazu, dass Männer viel weniger Therapie machen, viel höhere Rate an Suizid und Depression haben, höheres Aggressionspotenzial haben. Wir leiden ja alle darunter. Also Frauen leiden darunter, Männer leiden darunter, das ganze System leidet darunter. Und das würde ich auch gerne so ein bisschen mal auflösen. Und das ist immer noch ein krasses Thema.
Liebe, schnell fragen. Assoziieren at its best.
Wir machen ein kleines Assoziationsspiel. Ich sag dir ein paar Begriffe und du sagst entweder nur einen Begriff darauf oder einen kleinen Satz, der dir sofort einfällt.
Oh, okay, wow, ich bin richtig schlecht mit sowas.
Fühlst du dich trotzdem bereit?
Ja, ich hätte jetzt auch überzeugter kommen können. Ja, fühle ich, absolut.
Okay, wir legen los mit Freiheit.
Man selbst sein können.
Liebe.
Das erste, was mir eingefallen ist, ist Henry. Das ist mein Dackel.
Das ist doch süß.
Ja, er liegt ja auch erst so süß. Okay, ihn liebe ich wirklich ganz doll.
Dann ist es eine sehr gute Assoziation.
Okay.
Zukunft.
Fragezeichen. Ich hoffe gut, aber ich habe einfach ein Fragezeichen gerade. Es ist etwas turbulent gerade, deswegen ist Fragezeichen, glaube ich, das erste, was mir einfällt. Ich weiß es einfach nicht.
Queer Eye.
Ein Traum.
Instagram.
Belastend.
Du machst da sehr viel wertvolle Arbeit und ich habe, das wollte ich dir auch mal spiegeln, gestern über den Podcast-Account eine Story gemacht, wo Leute dir Fragen stellen können, weil ich jetzt immer so eine kleine Community-Folge noch machen will. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr könnt jetzt immer selbst auch nochmal unsere Gästinnen hier was fragen. Ja, und ich habe das gepostet, dass du zu Gast bist und ich habe so viel positives Feedback bekommen. So, oh mein Gott, Aljoscha ist bei dir. Das ist ja mega cool. Und es sind richtig, richtig viele Menschen, wirklich echte Fans von dir. Und das wollte ich dir nochmal sagen, weil ich das so schön fand. Also wirklich, die sind richtig, richtig begeistert von dem, was du machst.
Ja, es ist auch total schön. Ich meine, ich kriege das ja auch so, man kriegt das ja mit, aber es ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, du machst, postest irgendwas, Leute schreiben 10 nette Kommentare und es ist ein Scheißkommentar dabei und worauf konzentrierst du dich? Auf den Scheißkommentar und der bleibt hängen und der ärgert einen und man fragt sich dann, ah, was habe ich denn gemacht und warum? Und aber eigentlich müsste man sich, also ich versuche mich mehr auf die positiven Dinge zu konzentrieren und ich sehe das auch. Insofern freut mich das sehr zu hören und alle, die das geschrieben haben, ihr seid toll und alle, die es nicht geschrieben haben, schämt euch.
Also beim nächsten Mal bitte schreiben. Ja, aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass es halt wirklich auch belastend ist. Ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen und finde Instagram trotzdem manchmal wahnsinnig belastend. Und sei es nur im Rahmen, wenn ich für einen Radiosender zum Beispiel was mache und man sieht halt jeden Tag genau, wie viele Zahlen, wann, wieso und das zermürbt, oder?
Voll, es ist super schwierig. Also ich glaube, man muss so Mechanismen oder man sollte Mechanismen finden, wie man damit umgeht, weil es ist schon belastend. Ich lebe von den Zahlen sozusagen, ne? Also das ist ja quasi mein Wert und das ist schlimm genug, aber es ist so. Also meine Reichweite ist mein Wert. Wie viele Likes ich bekomme, wie viele Kommentare, all das ist wichtig. Wie meine Story-Views sind und klar schwanken die. Natürlich sind die nicht jeden Tag gleich gut oder schlecht. Und dann guckt man da drauf und denkt sich so, scheiße, warum sind die heute so runtergegangen? Warum sind die, der Poster, mochten die Leute den nicht? Was ist denn los jetzt? Und das ist echt anstrengend. Dann kommt natürlich noch dazu, dass man einem großen Druck ausgesetzt ist und eine ganz große Lupe über einem drüber ist, weil die Leute, klar, gerade wenn du aktivistische Arbeit machst, dann wirst du noch mehr
begutachtet oder beäugelt, ja.
Begutäugelt, das ist ein neues Wort.
Okay, das nehmen wir.
Also, weil es ist ja schon irgendwie auch so, dass, genau, also ich habe schon das Gefühl, wenn ich über bestimmte Dinge spreche, dass dann so ist, oh, wusstest du nicht, dass Avocados, Wasserverbrauch und hier Plastik zu sehen und wie kannst du nur irgendwie in der Bahn einen Becher benutzt haben und nicht irgendwie, also genau, egal was ich mache, immer hat irgendjemand was zu meckern, ob es eine Kooperation ist, die irgendjemandem nicht passt oder Klamotten, die ich trage oder ich bin nicht perfekt genug und das ist manchmal auch sehr anstrengend. Ich glaube, dass es größtenteils positiv ist. Genauso, was mich an Instagram stört, was mich auch dazu gebracht hat, mehr über das Thema mentale Gesundheit zu sprechen, war die Tatsache, dass ich selber darunter gelitten habe, dass es anderen InfluencerInnen immer vermeintlich perfekt geht, dass sie immer toll aussehen, immer Sport machen, immer lustig sind, immer super erfolgreich sind, reisen und keine Ahnung. Mich hat es irgendwie total gestresst, weil ich so dachte, boah, ich habe halt so einen Kacktag, mir geht's richtig schlecht. Und dann gucke ich mir Instagram an und dann scrollst du durch und sehe gute Laune, gute Laune, gute Laune. Und ich dachte so, jetzt haltet doch mal die Schnauze. Wir können nicht alle mal gut gelaunt sein. Und dann habe ich irgendwann einfach mal eine Story gemacht und gesagt, so, ich habe heute irgendwie einen Scheißtag, I'm sorry, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Und dann kam so viel positives Feedback von Leuten, die gesagt haben, ey, das tut so gut, das mal zu lesen, dass ich so dachte, ich glaube einfach, Menschen brauchen mal zwischendurch auch wieder einen Reminder daran, dass wir alles nur Menschen sind und dass das völlig normal ist und dass sie sich auch gesehen und nicht alleine fühlen. Das ist ja das, was wir am Ende alle wollen. Wir wollen uns nicht alleine fühlen mit unseren Themen. Genau, das ist meine Message an alle, sind wir nicht. Sind wir definitiv nicht.
Es gibt immer Menschen, die was Ähnliches erleben.
Ja.
Definitiv, ja.
Wenn man ganz viel Glück hat, sucht man sich die oder findet man welche im Internet oder irgendwo und hat so einen Space, in dem man sich mit austauschen kann. Das ist, glaube ich, das, was mir echt gut tut.
So ein Begriff, der auch gerade immer wieder verwendet wird, egal in Bezug auf welche marginalisierte Gruppe, mit den Allies und mit quasi Alliierten, mit Verbündeten. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen, die eigentlich sehr privilegiert sind, sich dafür einsetzen, dass es anderen auch so gehen darf und aufzeigen, dass es wichtig ist, den Mund aufzumachen.
Ach, das wäre total toll, weil es ist jetzt eher so, also ich glaube für alle erstmal Privilegien, das ist ja so ein Wort, wo viele zusammenzucken, weil sie das Gefühl haben, wenn ich dir sage, du bist privilegiert, sage ich dir, du hattest, dein Leben war total leicht. Du hattest es total einfach und das bedeutet das nicht. Also du kannst es sehr schwer im Leben gehabt haben und trotzdem Privilegien genießen. Das bedeutet, Privilegien sind eigentlich nur Dinge, mit denen du dich dein Leben nicht auseinandersetzen musstest, weil sie dich nicht betreffen. Also Rassismus betrifft keine weiße Person. Es ist kein strukturelles Problem weißer Menschen, sondern schwarzer und POCs. Queerfeindlichkeit betrifft keinen heterosexuellen Menschen. Das ist ein Privileg. Es ist ein Privileg in unserer Gesellschaft, heterosexuell zu sein. Man wird nicht strukturell diskriminiert, angeguckt oder einem wird etwas verwehrt, weil man heterosexuell ist. Männlich zu sein ist ein Privileg. Geld zu haben ist ein Privileg. Zugang zu Bildung zu haben ist ein Privileg. Keine körperliche oder geistigen Behinderungen zu haben ist ein Privileg. Und das bedeutet einfach nur, dass je mehr Privilegien wir haben, desto mehr sollten wir uns dieser vielleicht bewusst werden um Verständnis für andere aufzubauen und um uns einzusetzen, weil sonst ist es nämlich so, dass aktuell nur Betroffene sich für die Themen einsetzen und das ist total ermüdend, wenn du sowieso schon von einem Thema betroffen bist und die ganze Zeit dich auch noch dafür aussprechen musst und erklären musst und immer wieder darüber nachdenken musst und dich immer wieder rechtfertigen musst, dann ist das doppelt zermürbend und deswegen ist es umso schöner, wenn heterosexuelle Menschen sich auch für homosexuelle oder queere Menschen einsetzen und sagen, hey, und das, damit meine ich nicht, sich eine Regenbogenflagge ins Instagram-Profil zu knallen, weil das kann natürlich jeder machen, sondern informiert euch über die Themen, versucht mal Accounts zu folgen, die darüber aufklären, die so wertvolle, kostenlose Arbeit machen. Guckt euch Filme an, supportet, weil Filme und Serien sind Sichtbarkeit. Also wenn ihr euch zum Beispiel, richtig geile Serie, die ich gerade durchgesuchtet habe, Sex Education, liebe ich.
Ich liebe die auch. Ich bin so traurig, dass sie vorbei ist. Ich will die nächste Staffel sofort haben.
Kommt doch noch eine.
Ja, aber ich würde sie jetzt gerne, also dass es für den Moment vorbei ist.
Ja, das war so toll. Und auch, oder sowas wie, ich weiß nicht, ob du Sense8 schon mal gehört hast oder Pose. Auch super, super tolle Serien. Und wenn diese Serien weitergeführt werden, dann schafft das einfach Sichtbarkeit für marginalisierte Menschengruppen und normalisiert diese Themen. Und ja, das ist, wir können so viel machen.
Ja, definitiv. Und man kann ja auch, selbst wenn man einfach mit vielleicht persönlichen Geschichten, die trotzdem aus Privilegien entstanden sind, sozusagen, andocken kann, wir sind ja alle eigentlich, ich sag einfach mal ganz hoffnungsvoll, alle ja irgendwo empathische Wesen und können uns in den anderen Menschen vom Grundsatz her hineinfühlen. Und das wäre irgendwie, ja, cool, wenn da noch mehr Leute irgendwie mitmachen. Ich fände es irgendwie sehr, sehr schön. Ich finde auch, so hier in dem Podcast habe ich schon richtig viele super unterschiedliche Geschichten einfach gehört und gefühlt. Und es sind irgendwie, ja, es sind einfach Geschichten von Menschen und die sind alle irgendwo miteinander verknüpfbar. Und das finde ich, ja, nicht schön und vor allem wichtig, das zu sagen und laut zu sagen.
Und vielleicht ist auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass Menschen sich natürlich, wenn sie das jetzt hören und wenn man immer mehr über Themen spricht, sich auch mal überfordert fühlen, weil man das Gefühl hat, boah, das ist jetzt so viel auf einmal, ne? So, boah, jetzt darf man das nicht mehr sagen, jetzt soll man das nicht mehr und jetzt muss ich hier auch noch drauf achten und so. Und es ist völlig in Ordnung, diese Überforderung zu fühlen. Das, was ich nur sagen möchte, ist, bitte schmeißt deswegen nicht die Flinte ins Korn, sondern bleibt halt dran und ihr habt das Privileg, auch das Thema beiseite legen zu können.
Ja.
Das ist übrigens was auch interessant ist, weil ich kann die Themen, die mich betreffen, kann ich nicht beiseite legen. Die werden mich mein Leben lang begleiten und wenn jemand sagt, ich habe heute keinen Bock, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist das auch ein Privileg. Und insofern habt das immer im Hinterkopf und lasst euch nicht stressen deswegen. Also ihr könnt Step by Step, ne? Ich bin dankbar über jeden Schritt, der gemacht wird und ich bin ein großer Freund von Veränderung wertschätzen und nicht Perfektion erwarten. Ich glaube, das ist sowieso utopisch.
Ja.
Ist auch beim Thema Veganismus so. Es ist, also den Tieren ist es egal, warum ihr aufhört, Fleisch zu essen oder warum ihr tierische Produkte weglasst. Die müssen jeden Tag dieselbe Scheiße durchmachen und wir haben die Wahl. Und egal, wie viel ich jetzt auf eine Person einrede und der sage, ey, guck mal, ich zeig dir jetzt einen Film, ich zeig dir, wie die geschlachtet werden, was das mit dem Klima macht, wie furchtbar das ist und wir haben 1000 Optionen. Die Person sagt mir dann, halt's Maul, ich gehe jetzt einen Schnitzel kaufen. Dann ist das so, dann muss ich damit leben. Ne? Also das ist das Privileg dieser Person. Die Arschkarte haben am Ende die Tiere oder die Betroffenen.
Das ist ja auch ein Thema, was zum Beispiel im Antirassismus ganz, ganz groß ist, ne? Wo natürlich in den letzten Jahren auch viel passiert ist und wo viel Self-Education passiert ist auf vielen, vielen Seiten. Aber auch genau da ja auch dieses, okay, puh, das ist gerade anstrengend, ich lege das Buch von Tupoka Ogette zum Beispiel oder Alice Hesters jetzt mal zur Seite und dann lese ich das am Montag weiter oder so. Und das können halt weiße Menschen tun und andere können es nicht tun.
Nee, andere gehen raus und erfahren direkt wieder irgendeinen Scheiß, ne? Wird dann wieder irgendwas am Kopf geknallt. Und genau, das ist, glaube ich, auch frustrierend, ne? Für Außen, also für Betroffene, denkst du ja so, boah, krass, irgendwie, ich muss mir schon wieder gerade irgendeinen Spruch anhören und du kannst einfach das Buch beiseite legen, wenn du möchtest. Aber so ist es, so ist die Welt halt nun mal. Und es ist ja auch nicht deine Schuld. Also es ist jetzt nicht, ne, deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es ist ein strukturelles Problem, was wir angehen müssen. Und deswegen ist es auch immer wichtig dazu zu sagen, das sind ja keine Vorwürfe. Es geht mehr darum, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob das in Tupokas oder in Alice, ich glaube, es ist Tupokas Buch, dass die Intention nicht rechtfertigt oder die Intention hinter einer Sache nicht unbedingt ausschlaggebend für den Effekt ist, den es am Ende hat. Also wenn ich dir, wenn ich fahre mit dem Fahrrad über den Fuß, die eine Version ist, ich fahre dir absichtlich über den Fuß, dann bin ich ein Arschloch. Ne? Das wäre jetzt bewusster Rassismus, oder ich fahre dir aus Versehen über den Fuß. Beide Male ist dein Fuß vielleicht gebrochen und es tut dir weh. Das eine Mal war mit Absicht, das andere Mal ohne. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein bewusstes Arschloch bin oder aus Versehen etwas gesagt habe, was verletzend ist. Aber ich glaube, es geht dann so ein bisschen darum anzuerkennen, hey, ich höre dieser Person jetzt zu, ich kenne diese Erfahrung nicht und es tut jetzt einfach gerade weh und das macht mich nicht zum schlechten oder rassistischen Menschen, das macht mich nur zu einem Menschen, der rassistisch sozialisiert ist, wie wir das alle sind. Und ich glaube, das zu verstehen, das Ego rauszunehmen und sich nicht angegriffen zu fühlen, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, das ist irgendwie, glaube ich, sehr wichtig für diese ganzen Bewegungen.
Total. Wir wollten ja nochmal vielleicht auf dieses toxische Männlichkeitsthema eingehen, was ja auch da wieder ein ganz, ganz großer Punkt ist. Denn es geht ja dabei nicht darum zu sagen, ja, Männer, ihr seid halt leider alle richtig kacke, sondern es geht darum, wie bestimmte Systeme gelernt sind und die eben auf beiden Seiten und auf allen Geschlechtern, die es gibt, einfach Auswirkungen haben und eher schlechte Auswirkungen haben.
Ja. Voll, ich gebe dir voll recht. Also das Thema toxische Männlichkeit ist eigentlich irgendwie gefühlt allgegenwärtig, wenn ich mich nicht in meiner Blase bewege. Und ich glaube sogar, dass ich noch so internalisierte Dinge habe. Also ich glaube, wir können es da alle nicht so ganz von freisprechen. Aber es ist immer wieder spannend. Ich habe, wenn ich auf Instagram irgendwas zum Thema poste oder sage, es kommen immer wieder irgendwelche Männer auf mein Profil, die mir dann sagen, ja, keine Ahnung, ich hatte immer so einen Tweet dazu gemacht, also einen Instagram-Post als Tweet, was toxische Männlichkeit ist. Und dann hat ein Typ darunter geschrieben, ja, keine Ahnung, die Männer verweichlichen immer mehr, sieht man ja deiner geschminkten Fresse oder so. Ich hatte ein Foto mit Schminke, das war nach den Dreharbeiten tatsächlich. Und da habe ich so gedacht, witzig, dass du das jetzt bestätigst gerade. Also ich meine, tatsächlich juckt mich sowas dann auch nicht, weil ist halt dann so stumpf. Aber es ist halt trotzdem schade und es kann halt trotzdem sein, dass eine andere queere Person das liest und sich denkt, oh fuck, ne? Also, dass ein anderer Junge, der sich vielleicht denkt, ich möchte mich aber vielleicht schminken, das liest und dann das nicht macht, weil er Angst davor hat. Zu Recht, teilweise auch. Ne? Also es tut mir halt im Herzen weh, aber es ist leider einfach immer noch so. Und warum darf ein Mann sich zum Beispiel nicht schminken und trotzdem heterosexuell sein? Warum darf ein schwuler Mann nicht total butch wirken? Also warum muss das alles immer so krass in Rollenbildern gedacht werden? Ne? Das ist irgendwie alles irgendwie so ein Resultat toxischer Männlichkeit, habe ich das Gefühl.
Hat das gerade bei dir gemut?
Das war Henry.
ich habe gerade kurz den Faden verloren und dachte so, okay, wie
das war Henry, der schläft hier in seinem Körbchen neben mir und der hat so, der macht immer so Geräusche, wenn er schläft, so also ein bisschen wie dieses, wenn wir uns im Bett strecken, so dieses, weißt du? Mhm. Das macht er halt voll auf, das ist so ein Wohlfühlgeräusch. Jetzt ist er wach geworden. Hallo!
Wie eine kleine Kuh. Ihr könnt
ihn gerade sehen. Ja.
Ihr könnt Henry auch auf Instagram folgen, wenn ihr wollt, übrigens.
Ja, und ich habe ihn auch oft in meinen Stories, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Er ist wirklich sehr, sehr süß. was kann man gegen toxische Männlichkeit tun? Also du klärst auf, aber gerade bei Menschen, die wirklich so richtig, richtig internalisiert sind, wie kommt man daran?
Boah. Also ich glaube ja, bei fast allen Themen ist es eine Frage der Aufklärung und Sichtbarkeit. Das heißt, ich glaube, das, was wir machen müssen, weil ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst. Also einfach, dass sie selber internalisiert total krasse Strukturen haben, inklusive meiner selbst, also meiner Wenigkeit. Ich glaube, wir alle haben das. Und manche mehr, andere weniger. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbedingt an Menschen festhalten würde, die so krass toxisch männlich sind, weil ich nicht weiß, wie man da am besten rankommt. Das ist wahrscheinlich ein schrittweise Prozess. Ich glaube immer noch aufklären, Menschen das Gefühl geben, dass es okay ist, bestimmte Dinge zu machen. Ich glaube auch, dass es mega befreiend ist, wenn du auf einmal merkst, ey, ich kann über Gefühle sprechen, ich darf weinen. Ich werde deswegen nicht als schwächer angesehen und auch der Wandel bei Frauen, also auch dass Frauen oder weiblich gelesene Menschen, dass sie denken, oh geil, ich finde es eigentlich gar nicht mehr so toll, dieses Bild von einem Mann, dieses total pseudo-taffe, ich bin der krasse Macher und ich zeige keine Gefühle und ich reiß mir die ganze Zeit Frauen auf. Und Frauen sind dann automatisch auch immer Schlampen, muss man ja auch nochmal dazu sagen, ist auch ganz wichtig. Alles ja irgendwie so, dieses ganze Konstrukt ist so absurd. Aber ja, ich glaube, aufklären und vielleicht auch selber dekonstruieren. Also ich meine, ich versuche da, die Sendung, die ich jetzt mache, ich bin auch geschminkt. Ich rede ganz offen über mentale Gesundheit. Ich rede offen über meine psychischen Probleme, die ich habe, über mein Outing, über... Ich würde auch gerne, dass mehr, gerne heterosexuelle Männer das auch tun, weil es ist auch wieder so ein bisschen, ich bin ein schwuler Mann, der offen darüber spricht. Ich weiß nicht, ob das nicht wieder in so eine Kerbe geht, wo die Leute sagen, ja klar, ist der so, der ist ja auch schwul. Ich würde mir halt wünschen, dass da auch wieder ein bisschen heterosexuelle Männer offener darüber sprechen, offener über Gefühle sprechen, Verletzlichkeit zeigen, auch darüber aufklären, was die schweren Konsequenzen sind. Also Depression, Suizid, Gewalt, sexualisierte Gewalt, aber generell auch körperliche Gewalt. Ja, harter Tobak.
Großer harter Tobak, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, was vor allem wichtig daran ist, dass es vielen Menschen helfen kann. Auch im Kleinen, selbst wenn es nicht jetzt so total klischeemäßig da ist. Aber ich habe zum Beispiel auch letztens noch drüber nachgedacht, dass gerade auch bei Frauen dieses Bild zu sein scheint, okay, wenn ich eine starke Frau sein möchte, dann muss ich eher die männlichen Attribute bedienen. Also genau. Stark sein, nicht weinen, nicht über Gefühle sprechen, straight sein.
Genau, voll. Weil sonst bist du ja auch wieder total, dann bist du dieses Emotionale, dieses Überempfindliche, hast du wieder deine Periode, ne? Also diese genau. Typischen Sachen, die dann Frauen zugeschrieben werden, was auch super toxisch ist und auch quasi in dieselbe Kerbe geht. Und wenn du dir jetzt überlegst, was dir helfen würde, mir würde es helfen, wenn ich andere Männer sehe, die das dekonstruieren und die mir in der Öffentlichkeit zeigen, hey, nee, ich bin so nicht und das ist gut so. Und ich mache anderen Menschen Mut dazu, auch so zu sein und zeige ihnen, dass das normal und gut und gesund ist. Und so fängt es für mich an.
Du hast gerade schon gesagt, bei Queer Eye bist du ja auch so für die Gesundheit, für die mentale Gesundheit zuständig. Also es gibt die Fab Five, falls ihr Queer Eye noch nicht gesehen habt. Und jeder hat so quasi einen Themenbereich und dann geht ihr zu fünft zu einem Menschen und helft ihm quasi in einer Lebenssituation, sich besser zu fühlen und vielleicht sein Leben ein bisschen in andere Bahnen zu lenken, sozusagen. Ne?
Ja, oder wieder was rauszukitzeln, was vielleicht noch da war, aber so ein bisschen untergegangen ist. Also Das ist natürlich, wir sind eine Woche bei dieser Person, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwas ersetzt und das ist am Ende dann, ne? Aber die Person muss die Arbeit schon selber machen, aber es geht so ein bisschen darum, nochmal Anstöße zu geben und das ist schon sehr intensiv diese Woche und ich habe schon auch das Gefühl, dass das was bewirkt. Und also man hat es ja auch gesehen in der Woche zumindest und jetzt danach ist es natürlich irgendwie auch Aufgabe der Menschen, daran zu bleiben und das weiterzuführen. Und ja, das war total eine richtig, richtig tolle, krasse Erfahrung.
Ich wollte fragen, ob du sowas erzählen darfst, wie bei wie vielen Menschen ihr wart und vielleicht so, was dich sehr bewegt hat in dieser Arbeit.
Also ich darf auf jeden Fall sagen, dass es 5 Menschen waren, weil es 5 Episoden am Ende sind. Das glaube ich schon sagen. Jetzt habe ich es auch einfach gemacht. Ich darf nichts über die einzelnen Personen sagen. Es gab, also jede Geschichte war anders und jede Geschichte hat mich irgendwie anders berührt. Ich fand die Dreharbeiten für mich, also sowohl wir nennen diese Menschen, die wir suchen, Alltagsheldinnen oder Heldinnen. Und sowohl mit denen irgendwie Kontakt zu haben, hat mir teilweise sehr viel gegeben, weil ich auch vieles, was sie gemacht haben oder die Struggles, die sie hatten, habe ich irgendwie auch in mir gesehen. Bei manchen mehr, bei anderen weniger, ne? Und aber auch umgeben zu sein von Menschen, sowohl hinter der Kamera als auch die Fabs, mit denen ich zusammen, die wir uns als Familie so gefunden haben, das war halt eine krasse Erfahrung, weil es halt total der safer Space für mich war. Also so ein Space, in dem ich mich krass frei gefühlt habe und das hatte ich in der Form noch nicht. Also ich war noch nie in einem Umfeld, in dem 4 andere Menschen da waren, also jetzt, ich rede jetzt nur von denen, auch wenn da noch viele andere waren, die mir so krass das Gefühl von Sicherheit gegeben haben, dass ich eigentlich, egal was ich gemacht hätte, kein Urteil bekommen hätte, sondern im Gegenteil, Leute mich einfach bestärkt hätten oder es einfach komplett ignoriert hätten. Also ignoriert im Sinne von, wir kommentieren das jetzt gar nicht. Ob du jetzt, keine Ahnung, ich nenne jetzt irgendein Beispiel, 3 Tonnen Schminke drauf hast oder Nagellack oder ob du jetzt mit High Heels hier rumrennen willst, I don't care, so, ne? Also, weil das so safe war. Und das hat mich voll, also es hat mich in so eine Sinneskrise gebracht, weil ich natürlich dann so dachte, okay, ich habe auf einmal gemerkt, wie stark habe ich mich eigentlich an diese heteronormative Gesellschaft angepasst, um eben keinen Widerstand zu erfahren, um reinzupassen, um keine Blicke zu ernten. Und es ist immer noch so, es ist jetzt zum Beispiel auch wieder so, ich trage auf einmal wieder viel weniger Nagellack. Eine Zeit lang habe ich das ganz gerne gemacht. Jetzt habe ich tatsächlich auch gerade ein bisschen weniger Bock, muss ich sagen, aber ich weiß noch, ich kam von den Dreharbeiten, ich hatte Nagellack drauf und ich habe mich in die Bahn gesetzt und auf einmal habe ich den Nagellack wieder wahrgenommen. Vorher habe ich den überhaupt nicht wahrgenommen. Es war einfach da, weißt du? Und dann saß ich in der Bahn und auf einmal habe ich meine Hände angefangen zu verstecken. Hände in die Hosentaschen, weil ich einfach Angst davor habe. Und es muss gar nicht bedeuten, dass ich habe dann am Ende keine Blicke bekommen. Ich habe es dann irgendwann auch einfach so behandelt, als wäre es. Aber es geht vor allem darum, dass man diese Gedanken hat und dass man, dass diese Gesellschaft, in der man lebt, einem das immer wieder so vermittelt hat, dass man einfach von vornherein so vorsichtig ist und so viel Schiss davor hat, geothered zu werden, also dieses Gefühl von, du bist anders zu bekommen, dass man sich halt direkt dessen bewusst wird. Und das würde ich halt gerne, das Gefühl würde ich gerne loswerden.
Also noch ganz viele andere Staffeln drehen und dann das Gefühl immer weiter mit in den Alltag nehmen.
Ich würde total gerne weitere Staffeln drehen. Das hängt aber natürlich von Netflix und von den Zuschauenden ab.
Guckt alle.
Fleißig gucken. Und jetzt auf die Warteliste setzen. Das hilft anscheinend auch. Also je mehr Menschen am Anfang das auf die Warteliste setzen und sagen, ich möchte diese Sendung gucken, am 9. März, dann wird das irgendwie automatisch auch mehr angezeigt oder so.
Okay. Macht das.
Der Liebesnobelpreis geht an.
Der geht jetzt an dich.
Hört sich total süß an.
Und das ist quasi wie eine richtige Preisverleihung, nur ohne echten Preis. Also es ist nur so ein imaginärer Preis. Und ich.
Aber kriegt jede Person, jede Gästin den bei dir, oder?
Du bist der Erste, der das fragt. Ja, tatsächlich.
Ich dachte gerade so, oh, das ist ja voll die Ehre. Und dann habe ich gedacht, Moment mal kurz, wenn das eine Rubrik ist, dann kriegt das ja jeder und jede. Hallo, das ist ja voll die Verarschung. Dann solltest du dir jedes Mal einen anderen Namen dafür überlegen. Oder vielleicht eine Kategorie, in der Kategorie männlich queerer Influencer im Februar 2022.
Okay.
Dann fühle ich mich wieder etwas geehrter, weißt du?
Ja, in der Kategorie hast du gewonnen. Wo ich tatsächlich eigentlich nur ran will, ist an eine Dankesrede. Und deswegen kriegst du jetzt ein paar, sagen wir, 2 Minuten Zeit, um eine kurze Liebesnobelpreis-Dankesrede zu halten.
Also sage ich jetzt danke dir oder den Menschen?
Als wenn wir jetzt beim Oscar wären und du kriegst einen Oscar verliehen und wem würdest du dann auf der Bühne danken? Also es sind überall Scheinwerfer, du bist richtig schick gemacht und gehst jetzt auf die Bühne, um deine Dankesrede zu halten.
Geil, also ich fühle mich gerade schon so wie in 2 Monaten, ich sehe das schon alles kommen, wenn ich bei den Emmy und Oscar Awards bin, das ist ganz realistisch. Ja. So ihr Lieben, danke für etwas, von dem ich eh gerechnet habe, dass es passiert. Scherz. Nein, ich fühle mich sehr geehrt. Ich freue mich total. Das ist super lieb. Ich habe auch, glaube ich, nicht damit gerechnet, weil ich nicht wusste, dass es diese Kategorie gibt. Aber ich freue mich, dass die Arbeit, die ich mache, die mir total am Herzen liegt, die, glaube ich, auch wichtig ist für mich und für andere Menschen, die marginalisiert sind und die vielleicht täglich mit Struggles zu kämpfen haben, ob es jetzt eigene Mentale sind, Selbstzweifel oder eben die Tatsache, dass sie einfach in eine Welt geboren sind, die sie nicht so akzeptiert, wie sie sind, dass ich ihnen das vielleicht ein bisschen nehmen kann und ein bisschen Safer Space bieten kann und auch dazu animiere, das für andere Menschen zu machen. Die Tatsache, dass das irgendwie hilft und dass das jetzt am Ende auch noch ein Award gibt, finde ich total toll, freut mich voll und ich freue mich, dass das Thema auch mehr Anerkennung bekommt und immer mehr Plattform bekommt und ich würde gerne, wem möchte ich denn danken? Ich denke auf jeden Fall meinen tollen Freundeskreis, meiner Familie und an erster Stelle meinem Dackel Henry, dafür, dass der, egal wie beschissen es mir geht, immer zuckersüß ist und immer, auch wenn ich gerade von der Toilette komme, auf mich zurennt, als ob er mich seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat und ich liebe das einfach. Und für jeden Menschen da draußen, der das Gefühl hat oder der auch nur ein bisschen was machen möchte, alles ist besser als stehen zu bleiben und irgendwie den Status quo aufrechtzuerhalten. Macht irgendwas, bevor ihr euch denkt, ich lasse alles so, wie es ist. Jeder kleine Schritt zählt und mein Vater hat immer gesagt, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an und ich finde das einen sehr schönen Spruch.
Wenn wir uns nochmal dieses Foto vorknüpfen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ihr müsst Aljoscha definitiv folgen und auf jeden Fall dieses Schülerfoto angucken. Es ist einfach Gold wert. Was würdest du diesem kleinen Aljoscha heute sagen?
Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal machen musste irgendwo, dass ich meinem kleinen Ich was sagen würde. Und ich muss sagen, dass ich immer wieder Schwierigkeiten habe, weil ich das echt nicht leicht finde, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt mich treffe, wie ich da sitze, kleiner Lulatsch, nee, wie war ich, ja, kein Lulatsch, wie nennt sich das denn, so ein Fischstäbchen, also so dünn, ich war so ganz schmächtig, so eine ganz, so wie nennt sich das denn, Zahnstocherarme und so, also ganz, ganz dünn war ich, total gegelte Haare, Brille, feste Zahnspange, einfach der Inbegriff von Sexappeal damals und ganz viel internalisierte Hass gegen sich selbst und Unsicherheit und wie will man jemandem das so schnell nehmen? Vielleicht würde ich dieser Person sagen, hey, ich bin du in der Zukunft und trust me, es fühlt sich jetzt alles teilweise scheiße an und es wird auch lange wehtun und es werden viele Dinge passieren, die scheiße sind, aber vertraue einfach darauf, dass alles besser wird und versuche jetzt schon damit anzufangen, dich zu akzeptieren und lieb zu dir zu sein und netter zu dir zu sein und denk nicht immer, dass du so scheiße und hässlich und dumm bist und all diese hässlichen Dinge, die du über dich denkst, das stimmt nicht. Das ist die Gesellschaft, die dir das sagt und das ist der eine Kopf, der versucht, sich das irgendwie zurechtzurücken, dass du schuld daran bist, bist du nicht. Und all die Menschen, die das auch denken, ich hoffe, ihr hört zu und ich hoffe, ihr seht das auch. Ihr seid nicht schuld daran, an einem kaputten System oder Teil eines kaputten Systems zu sein. Und gib einfach alles und denk auch nicht, dass du unbedingt nur Medizin studieren musst. Du kannst auch andere Dinge machen. Du bist auch kreativ. Ich habe auch ganz lange gedacht, ich bin nicht kreativ und muss nur diese Kerbe machen, in die ich reingehöre. Bist du nicht. Du bist kreativ. Du kannst Dinge machen. Du kannst dich entfalten und probier dich aus. Ich wollte früher so viele Sachen machen, die ich mich nicht getraut habe. Ich wollte turnen. Ich wollte tanzen. All die Sachen, die nicht so hetero sind und mach sie einfach. Du kannst es, glaube ich. Nein, du kannst das. Punkt. Ausrufezeichen.
Genau. Du meintest eben schon, dass du das dass du das schon mal machen musstest. Ich finde das auch wahnsinnig schwierig, aber ich finde, dass immer irgendwie so eine ganz schöne Situation entsteht. Und ich habe es ein bisschen geklaut von RuPaul's Drag Race.
Kann ich das.
Ja, weil er macht es doch immer ganz am Ende vor dem Finale, fragt er immer die drei oder vier Finalisten.
Ich liebe dich, dass du das kennst, by the way. Ich suchte das ja durch, ne?
Ja, ich auch total.
Aber ganz kurz, hast du das schon mal gemacht?
Nee. Soll ich jetzt?
Willst du es mal machen? Ja, ich finde, du solltest das für deine Zuschauerinnen auch mal machen. Was würdest du kleinen Gesa sagen?
Ja, es fällt mir auch tatsächlich richtig schwer und meistens fangen die Leute ja an zu weinen. Ja. Und ich hatte früher das immer so schon als Teenagerin, wenn ich Babyvideos von mir geguckt habe, dass ich heulen musste.
Echt?
Ja, ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Aber ich glaube, diese Unbeschwertheit, weil ich das Gefühl hatte, gerade, also ich war überhaupt nicht so eine Draufgängerin oder so in der Pubertät, sondern so voll angepasst, super schüchtern und komplett im Struggle mit mir selbst. Mhm. Und also alle Leichtigkeit war da einfach weg. Und ich glaube, genau das, eigentlich ähnlich wie du es auch gesagt hast, glaub einfach daran, dass alles besser wird und vertrau darauf, dass du deine Zeit brauchst und vertrau darauf, dass du deine Zeit schon finden wirst. Ich glaube, was bei mir früher ganz, 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 ganz krass war, war dieser Druck, dass ich jetzt sofort so und so zu sein habe und ich einfach noch nicht so weit war. Irgendwie ist meine Seele noch in der Kindheit hängen geblieben und ich wollte einfach nicht erwachsen werden. Und das war ganz schrecklich für mich, wie so ein Trauma irgendwie erwachsen zu sein. Und ich glaube, ich möchte gerne kleinen Gesa sagen, dass Erwachsensein ziemlich cool sein kann, wenn man sich das so baut, wie man das haben möchte.
Voll schön. Und auch, dass man vielleicht auch einen Teil von seinem Kindsein auch noch immer beibehalten darf.
Ja, genau. Es muss nicht ein Goodbye für immer sein.
Nee.
Liebe philosophieren. In dem amerikanischen TV-Drag-Wettbewerb RuPaul's Drag Race endet jede Folge mit dem Satz: If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Richtig oder falsch?
Ich würde sagen, das stimmt auf jeden Fall. Wenn man sich selbst nicht liebt und auch für sich selbst keine ich kann das ja immer sogar relaten, weil ich weiß, dass ich eine Zeit lang auch echt so Wut gegen mich selbst hatte und dann fällt es total schwer, das weiterzugeben. Und wenn man dann, und das Problem ist, dass man geht ja runter in so eine Spirale von Selbsthass und irgendwann ist man an einem ganz dunklen Ort vielleicht und hat dann nichts mehr zu geben. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, und das heißt nicht, dass man sich selbst verliebt im Sinne von narzisstisch sein soll, sondern dass man Wertschätzung und Liebe für sich selbst empfinden soll und dass man Selbstakzeptanz üben soll und trotzdem weiter an sich arbeiten darf. Aber ja, ich glaube, das 100%.
Vielen Dank für deine Offenheit, für dein Gespräch, für deine Denkanstöße und für deine Arbeit, die du halt wirklich kostenlos machst. Also folgt ihm alle, das hilft auf jeden Fall. Und vor allem liked und kommentiert und schickt Emojis in den Stories und so, das ist wichtig.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Menschen, die zugehört haben, irgendwie auch was mitgenommen. Ich glaube aber schon, dass es vielleicht auch für den einen oder anderen irgendwas Schönes dabei war.
Das glaube ich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de.